ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo bei der Dienstagsausgabe von ZipFM. In der kommenden halben Stunde werden 4 Beiträge von unterschiedlichen freien Radios zu hören sein. Durch die Sendung führt Radio Dreieckland aus Freiburg. Im ersten Teil der Sendung geht es um die Schweiz. Die Schweiz hat sich ja durch die Gesetzgebungen bezüglich von Minaretten und letztens der Ausschaffung nicht gerade als freiheitliches Land gezeigt. Und wie sieht es mit den Kindern von Migrantinnen aus? Und wenn die Situation nicht sehr gut aussieht, wird sie vielleicht besser werden? Des Weiteren stellt sich die Frage, was verändert sich in der Schweiz, wenn in Deutschland im Januar das letzte Mal Wehrpflichtige eingezogen werden? Und ist es überhaupt das letzte Mal in Deutschland? Von der Schweiz dann nach Kopenhagen. Inzwischen war zwar ein neuer Klimagipfel in Cancun, doch die Gerichte müssen sich noch mit dem in Kopenhagen beschäftigen. Dort wurde jetzt festgestellt, dass die Massenverhaftungen auf den Demonstrationen illegal waren. Trotz dem in Dänemark verfassten Lümmelgesetz. Und am Ende unserer Sendung schauen wir auf die Geschichte von Indonesien. Nein, es gibt keinen speziellen Anlass, aber das nächste Mal, wenn in Indonesien etwas vorfällt, was hier in den Medien berichtet wird, können wir es historisch und politisch nach diesem Beitrag besser einordnen. Beginnen wir also mit einem Blick in die Schweiz. Dort sollen die Rechte von MigrantInnenkinder besser geschützt werden. Das verlangen zumindest 2 Motionen, die kürzlich im eidgenössischen Parlament eingereicht wurden. Beide Motionen verlangen Änderungen im sogenannten Härtefallverfahren. Dieses Verfahren findet dann statt, wenn Migranten keinen geregelten Aufenthaltsstatus haben, aber schon seit vielen Jahren in der Schweiz leben. Werden die MigrantInnen als Härtefall anerkannt, erhalten sie eine Aufenthaltsbewilligung. Wenn nicht, müssen sie in ihr Herkunftsland zurückkehren. Was das für Kinder bedeutet, die in der Schweiz aufgewachsen sind, deren Eltern aber nicht aus der Schweiz kommen, das bleibt in den Verfahren meist unbeachtet. Einzelheiten dazu im folgenden Bericht von Radio Rabe aus Bern.
Immer wieder sorgt das Vorgehen der Behörden bei Härtefallverfahren für Kritik. Nun wurden im Nationalrat 2 Motionen eingereicht, die den Umgang mit den Kindern kritisieren. Eine davon stammt vom Schweizer SP-Nationalrat Andy Tschümperlin. Er erklärt, was ein Härtefallverfahren genau ist.
Mit dieser Härtefallregelung kann man eine Aufenthaltsbewilligung so regulieren, dass es möglich ist, in der Schweiz zu bleiben. Dazu müssen 3 Bedingungen erfüllt sein. Einerseits müssen die Leute mindestens 5 Jahre in der Schweiz sich aufhalten. Der Aufenthaltsort muss den Behörden immer bekannt gewesen sein und die fortgeschrittene Integration muss vorliegen.
Werden solche Härtefallgesuche von Familien gestellt, schauen die Behörden meistens nur die Situation der Eltern an, wie lange sie schon hier leben und wie gut sie integriert sind. Die Kinder aber werden von den zuständigen Behörden nur selten befragt. Und das müsse sich ändern, meint Andy Tschümperlin.
Weil die Kinder diejenigen sind, die einerseits am meisten darunter leiden, wenn Leute weggewiesen werden, andererseits natürlich auch diejenigen sind, die sich am besten und am schnellsten integrieren, weil sie hier die Schulen besuchen, weil sie hier mit Kolleginnen und Kollegen auf dem Spielplatz spielen, die Schweizerinnen und Schweizer sind und durch das die Integration natürlich viel schneller vorwärts oder meistens schneller vorwärts geht als bei den Eltern.
Deshalb müssten auch die Bedürfnisse und Voraussetzungen der Kinder in den Härtefallverfahren besser berücksichtigt werden.
Es geht doch nicht an, dass Leute, die 15 Jahre in diesem Land gewohnt haben, dann weggewiesen werden und sie haben ihre ganze Kindheit und ihre ganze Jugend schon hier verbracht und mit 15 Jahren werden sie in ein Land weggewiesen, in dem sie keine Beziehung in dem Sinne mehr haben. Und ich denke, bei der Prüfung von solchen Härtefallgesuchen müssen darum unbedingt die Kinder und die Jugendlichen angehört werden.
Das letzte Wort, ob ein Härtefallgesuch angenommen wird oder nicht, hat das Bundesamt für Migration BFM. Für die Behandlung der Härtefallgesuche aber sind die Kantone zuständig. Sie entscheiden, ob sie dem BFM das Gesuch stellen oder nicht. Deshalb ist die Praxis von Kanton zu Kanton auch sehr unterschiedlich. In einigen Kantonen werden viele Härtefallgesuche gestellt, in anderen praktisch keine. Diese uneinheitliche Praxis wird immer wieder kritisiert, so auch von Andi Tschümperlin.
Wir haben Beobachtungen, dass es Kantone gibt, wo die Kinder nicht befragt werden. Und das geht gemäß der UNO-Kinderrechtskonvention nicht, weil die Kinder haben das Recht, angehört zu werden bei einem behördlichen Verfahren. Und die Härtefallprüfung, das ist ein behördliches Verfahren. Und darum ist es wichtig, dass hier die Behörden diese Kinder auch anhören.
Die gleiche Forderung stellte auch CVP-Nationalrätin Barbara Schmid-Federer in ihrer vor 2 Tagen im Parlament eingereichten Motion. Auch sie beruft sich auf die UNO-Kinderrechtskonvention und fordert, dass die Aussagen von Kindern und Jugendlichen bei der Beurteilung von Härtefallgesuchen vermehrt berücksichtigt werden.
Bleiben wir vorerst in der Schweiz. Es ist Ende Dezember, noch gut einen Monat, dann ist in Deutschland die Wehrpflicht ausgesetzt. Im Januar werden die letzten jungen Männer für den Militärdienst aufgeboten. Danach ist der Dienst freiwillig. Erst im Verteidigungsfall würde die Wehrpflicht wieder gelten. Sie ist faktisch also nicht abgeschafft. Verschiedene Organisationen in Deutschland haben sich lange für die Aussetzung der Wehrpflicht eingesetzt. Mit dem jetzigen Entscheid des Bundeskabinetts sind sie dennoch nicht zufrieden. Was sie im Entscheid kritisieren und was der Entscheid für eine Bedeutung für die Schweiz hat. Im Beitrag von Cheyenne Malkai aus Radio Rabe, Bern.
Früher als geplant setzt Deutschland die Wehrpflicht aus. Im Januar wird es zum letzten Mal junge Männer geben, die unfreiwillig zum Militärdienst aufgeboten werden. Der Entscheid, die Wehrpflicht in Deutschland auszusetzen, sei keine Überraschung, sondern eine logische Folge der Politik von Verteidigungsminister Guttenberg. Das sagt Tobias Pflüger. Er sitzt im Vorstand der Partei Die Linke und ist Vorstand der Informationsstelle Militarisierung.
Dass er insgesamt die Bundeswehr mehr auf Auslandseinsätze ausrichten will, mehr auf Kriegsorientierung. Und in dieser Orientierung ist es so, dass die Ausbildung der Wehrpflichtigen, die einen guten Teil der Ressourcen der Bundeswehr an sich gezogen hatte, dass diese hinderlich ist und man auch die Wehrpflichtigen ja gar nicht für Auslandseinsätze brauchen kann, sondern nur die sogenannten länger dienenden Wehrpflichtigen, die sich dann aber quasi für Auslandseinsätze auch verpflichten.
Die deutsche Bundeswehr soll um 1/4 schrumpfen und künftig noch 185.000 Soldaten groß sein. Allerdings werde das Heer für Auslandeinsätze von bisher 7.000 Soldaten auf bis zu 20.000 aufgestockt. Viele deutsche Friedensorganisationen haben sich für die Aussetzung der Wehrpflicht eingesetzt, doch sie wollen weder Wehrpflicht noch Auslandeinsätze. Diese Auslandeinsätze, besonders in Afghanistan, würden auch von einer großen Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt.
Die einzigen, deren Position das im Moment, was jetzt konkret umgesetzt wird, entspricht, ist die deutsche FDP, weil die wollte schon immer eine Effektivierung der Bundeswehr und damit auch eine Abschaffung der Bundeswehr in der Form, wie sie jetzt ausgesetzt ist. Was wir wollten, ist ja praktisch, dass insgesamt das Militär als solches reduziert wird und die Abschaffung der Wehrpflicht quasi ein wesentlicher Schritt dazu ist. Insofern gab es eine Reihe von Vorarbeiten von einer Reihe von Organisationen, aber die natürlich jetzt quasi in einen anderen Kontext gestellt wurden.
Derzeit wird auch in der Schweiz über die Abschaffung der Wehrpflicht diskutiert. Die Gruppe Schweiz ohne Armee, XOA, sammelt Unterschriften für eine entsprechende Initiative. Dieser Initiative könnte der Entscheid Deutschlands Aufwind geben, meint Tobias Pflüger.
Wenn Deutschland jetzt die Wehrpflicht ausgesetzt hat, zeigt es ja, dass das möglich ist. Und insofern erhoffe ich, dass es durchaus quasi eine positive Wirkung auf die Schweiz hat, weil ja immer diejenigen, die für die Wehrpflicht argumentieren, sagen, das geht ja gar nicht. Genau das Beispiel in Deutschland zeigt ja, dass es geht und dass man natürlich die Wehrpflicht aussetzen kann, dass es sogar eine konservativ-liberale Regierung aussetzen kann.
Auch andere europäische Länder haben die Wehrpflicht ausgesetzt, so etwa Schweden, Italien, Frankreich, Portugal oder Polen. Dass Deutschland nun mitzieht, ist für die Gruppe Schweiz ohne Armee eine logische Sache, so Karin Jenny von der XOA.
Sicher freuen wir uns darüber und gratulieren Deutschland zu diesem Schritt. Allerdings erstaunt uns dieser Schritt eigentlich nicht wirklich, denn Deutschland steht eigentlich in einer Reihe von Ländern, die die Wehrpflicht in der letzten Zeit ausgesetzt haben. Und für uns ist eigentlich klar, dass die Wehrpflicht bzw. die Massenarmee, so wie sie heute ist, ein völlig überholtes Modell ist und daher eigentlich ausgesetzt gehört oder aufgehoben.
Für die Initiative zur Aufhebung der Wehrpflicht in der Schweiz wurden bisher über 50.000 Unterschriften gesammelt. In der Schweiz wird aber nicht genau dasselbe gefordert, wie nun Deutschland umsetzt.
Was wir fordern in der Schweiz ist ja die Aufhebung der Wehrpflicht, aber das würde dann nicht zu einer Berufsarmee führen, wie das in Deutschland der Fall ist. In Deutschland führt die Sistierung der Wehrpflicht eigentlich zu einer Berufsarmee, in der Schweiz kann dies nicht passieren, denn in der Schweiz wäre das Milizprinzip immer noch in der Verfassung festgeschrieben, das heißt, wir würden eine freiwillige Miliz in Kauf nehmen.
Die XOA sieht in der Initiative ebenfalls vor, den Zivildienst für alle zu öffnen. Mit der Aussetzung der Wehrpflicht wird auch in Deutschland der Zivildienst weitergeführt. Geplant ist, diesen als Bundesfreiwilligendienst mit Platz für 35.000 Freiwillige weiterzuführen.
Der Klimagipfel in Cancun ist vorbei. Noch weiter zurück liegt der Klimagipfel in Kopenhagen. Dort in Kopenhagen gab es vor einem Jahr eine ganz besondere Demonstrationsüberraschung, für die sich zum Klimagipfel versammelten UmweltschützerInnen und GlobalisierungskritikerInnen. Die Polizei verhaftete teils wahllos Menschen zum Zwecke der Prävention. Während der Großdemonstration von über 100.000 TeilnehmerInnen kesselten sie 1.000 DemonstrantInnen ein, hielten sie stundenlang gefangen. Wer ein solches Verhalten der Ordnungsmacht in einer Demokratie für ungewöhnlich hält, für den gibt es nun die Erklärung dazu. Von einem, der dabei war. Timo vom Klimakollektiv Kopenhagen erzählte Radio Lora München, wie es zu den Polizeiübergriffen kam, was mit den Festgenommenen passierte und warum das Kopenhagener Stadtgericht den ganzen Polizeieinsatz am 16.12. für illegal erklärte und den festgenommenen Klägern Schadensersatz zusprach. Erst aber wollten sie von Timo wissen, ob es pures Glück war, dass er selbst nicht zu den Verhafteten gehörte.
Es wurden quasi im letzten Teil des Demozuges wurden die Leute gekesselt und festgehalten dort, aber ich war zum Glück nicht drin. Aber ich habe es mitbekommen, was dort abging.
Viele Freunde von dir, denke ich mal, wären dabei gewesen sein, auch anschließend in Haft. Wie waren die Haftbedingungen, wie war die Behandlung seitens der Polizei und wie lange hat dieser Kessel überhaupt gedauert?
Also der Kessel selber, das hat sich über Stunden hingezogen. Also es war relativ am Anfang von der Demo und zwar ist es passiert im hinteren Teil, wo die Polizei einfach schlagartig dann den hinteren Teil abgetrennt hat, quasi mit Fahrzeugen rein ist und dort die Leute dann quasi auf der Straße festgehalten hat. Und es waren ungefähr 1.000 Leute in dem Kessel und die Leute wurden in Zügen, also so quasi mit Kabelbindern gefesselt und dann hintereinander hingesetzt, auf die Straße quasi in Reihen. Und die ersten, die dort festgehalten wurden, die saßen dort mehrere Stunden und es war im Dezember, es war arschkalt. Es gab kein Trinkwasser, es gab keinen Zugang zu Toiletten, also es war ziemlich extreme Bedingungen. Und erst nach Stunden wurden die Leute dann eben in Zellen quasi abtransportiert.
Normalerweise ist es ja in solchen Situationen so, dass dann schon auch versucht wird, von außen auf die Einsatzleitung Einfluss zu nehmen. War die überhaupt nicht greifbar? Gab es Rechtsanwälte, gab es Journalisten, die gesagt haben, sag mal, was macht ihr da eigentlich für einen Wahnsinn?
Das war so, dass die meisten Journalisten im vorderen Teil von der Demo waren, das heißt, viel ist hinten gar nicht, am Anfang gar nicht wahrgenommen worden. Das heißt, der Demonstrationszug war dann schon quasi zweigeteilt. Und manche Leute sind dann zurückgegangen, um die Leute, die gekesselt wurden, zu unterstützen. Aber viele Journalisten haben das gar nicht mitbekommen, weil sie im vorderen Teil von der Demo waren. Und es gab natürlich Unterstützung, es gab Anwälte, die sich gleich darum gekümmert haben, aber der Kontakt zur Einsatzleitung war in den Tagen vom COP15 überhaupt nicht möglich. Die Kommunikation war extrem schlecht, einfach weil die Polizei einfach auch kein Interesse hatte an einem Dialog.
Das heißt, die Polizei hat also von vornherein ganz bewusst auf die Eskalation gesetzt. Warum hatte das einen innerdänischen politischen Grund?
Naja, ich sag mal so, es gibt seit der Jugendhausbewegung 2007 gibt's natürlich schon extreme Spannungen zwischen, ich sag mal, den Leuten, was die Polizei einen schwarzen Block nennt, und der Polizei selber. Und es war eben dann auch auf dieser Demo, dass die Polizei für sich einen schwarzen Block identifiziert hat innerhalb dieses Demozuges und diesen schwarzen Block eben rausnehmen wollte, also aus der Demo. Und demnach wurde er einfach dort dann gekesselt, um einfach zu ermöglichen, dass irgendwie der schwarze Block aus der Demo quasi abgetrennt wird.
Aber die Berichte, die ich jetzt gelesen habe, sind korrekt, dass es vorher seitens der Demonstranten keinerlei Gewalt gab und dass im Übrigen viele auch mitgekesselt wurden, die eben mit diesem autonomen schwarzen Block überhaupt nichts zu tun haben.
Richtig. Also es war wohl so, also die Medien haben geschrieben, dass wohl ein, zwei Steine geflogen wären aufs Verteidigungsministerium, wo die Demo vorbeiging, aber das waren absolute Einzelfälle und es gab keine Gewalt innerhalb der Demo, überhaupt nicht. Der schwarze Block, der hat keine Banner gehabt oder der war nicht irgendwie wirklich separat, sondern es war einfach ein Teil von der Demo, wo Leute sich vielleicht schwarz gekleidet haben, ja, aber das war im Prinzip in einem ganz normalen Teil von der Demo und dementsprechend, wenn dann gekesselt wurde, sind natürlich auch ganz viele irgendwie mitgekesselt worden. Also da waren teilweise Familien in dem Kessel drin, da waren Kinder drin, da waren Schüler drin, die dann eben auch da die gleiche Behandlung bekommen haben wie die Leute, die eventuell tatsächlich was geschmissen haben. So.
Nun hat die Polizei das Ganze wie begründet?
Wie gesagt, die Begründung war eben, dass die Polizei gesagt hat, es ging eine potenzielle Gefährdung für die Demo und für die öffentliche Sicherheit aus diesem Bereich oder aus diesem Teil der Demonstration.
Gut, da muss man jeden Autofahrer festnehmen, der ist auch eine potenzielle Gefahr.
Richtig, aber das hängt einfach damit zusammen, mit diesem Lümmelpaket. Es wurde ganz kurz vor dem COP15 ein Gesetzespaket durchgewunken. In Dänisch heißt es Lümmelpakke, wo Gesetze drin waren, ganz spezifisch für die Proteste während der COP15. Und ein Teil von diesem Gesetzespaket war eben, dass präventive Festnahmen nur auf Verdachtsmoment eben durchgeführt werden können. Und dieser Verdachtsmoment eben ein Arrest von bis zu 12 Stunden eben nach sich.
Nun haben nicht wenige der Menschen, die damals festgenommen worden sind, anschließend Klage eingereicht. Die wollen, Schadensersatz, Schmerzensgeld etc. von der Polizei. Nun hat das Stadtgericht von Kopenhagen eine Entscheidung gefällt, die für Aufsehen gesorgt hat. Und ich denke, bei euch auch für eine Menge Freude, oder?
Auf jeden Fall. Also es ist natürlich einerseits ist es für die Betroffenen natürlich extrem wichtig, dass da jetzt einfach dass es auch von einem Gericht anerkannt wird, dass da einfach falsch gehandelt wurde und dass da die Gesetze einfach komplett falsch ausgelegt wurden und die Polizei einfach so hart, zu hart gegen die Proteste vorging.
Also heißt das, selbst nach den neuen Lümmelparagraphen war das nicht in Ordnung?
Also es ist gesetzlich natürlich gedeckt, aber was das Gericht jetzt gesagt hat, ist, dass im Prinzip die Anwendung dieser Gesetze, dass das nicht rechtens ist.
Das heißt, eigentlich hat es gesagt, die Gesetze sind illegal.
Also soweit ich das verstanden habe, ist das Lümmelpaket an sich noch nicht gefallen. Also die Gesetze stehen, aber es ist einfach die Anwendung der gleichen, also in diesem speziellen Fall, die Anwendung des Gesetzes war illegal. Und das ist jetzt der Grund, warum die Leute die Kompensation kriegen, warum die Verhaftungen illegal waren. Ich weiß nicht genau, was da jetzt mit diesem Lümmelpaket, was daraus jetzt wird, also ob das komplett nichtig
es gibt ja, wird. Ja, es gibt ja in Deutschland dann das Verfassungsgericht, auf das man immer wieder doch durchaus auch positiv hoffen kann. Gibt es eine entsprechende Instanz auch in Kopenhagen?
Ein Verfassungsgericht als solches gibt es nicht, aber es geht jetzt einfach, der Prozess jetzt ist natürlich dass der Staat das Urteil anfechtet, also es wird jetzt einfach in die nächste Instanz gehen. Das ist jetzt erstmal auf Regionsebene und dann muss man sehen, wie es weitergeht.
Ich weiß nicht genau, wie schnell das
durch die verschiedenen Instanzen geht, aber der nächste Schritt ist auf jeden Fall erstmal das Regionsgericht. Es wurde ja durch die Gesetze ganz bewusst versucht, irgendwie die Versammlungsfreiheit und die Proteste irgendwie einzudämmen und zu kriminalisieren, ganz bewusst. Und das ist natürlich jetzt ein ganz wichtiges politisches Signal, dass dies eben nicht so einfach machbar ist. Ne? Also es ist definitiv ganz viele Aktivisten, die haben einfach das Gefühl, egal was man macht, egal was von der Demo man macht, es wird einfach niedergeschlagen. So, ja? Und das ist natürlich jetzt, das kriegt ein neues Moment jetzt, ne, weil das einfach dann, weil die Polizei einfach das in Zukunft auch nicht mehr so machen kann. Und es gab natürlich auch nach der COP15 eine ganze Reihe von Aktivisten, die sich halt mit dieser Versammlungsfreiheit und mit der Beschneidung von Demonstrationsrechten und so beschäftigt haben. Das war nie eine wirklich große Bewegung, aber ich denke, das ist jetzt auf jeden Fall auch erstens mal ein Erfolg für die Leute und natürlich auch ein positives Moment auf jeden Fall.
Timo, einst aus Ulm kommend, lebt und studiert in Kopenhagen und gehört zum globalisierungskritischen Kopenhagener Klimakollektiv. Und am Ende unserer Sendung was zur Auffrischung von der Geschichte Indonesiens. Damit neueste Informationen über dieses Land auch politisch und historisch richtig eingeordnet werden können. Radio Blau aus Leipzig.
Indonesien war niederländische Kolonie bis 1945 und beziehungsweise bis 1949 und dann war das quasi so ein junger indonesischer Staat, der da irgendwie versucht hat, seine eigene neue Nationalität zu finden und da gab es dann verschiedene politische Kräfte, die da so hin und her gezogen haben. Und eine von den stärkeren politischen Kräften waren eben auch die Kommunisten, aber sonst eben auch stark so eine nationalistische Bewegung und das Militär und auch eben islamische Kräfte. So, und dann ist eben 1965 so ein Militärcoup, also wo linksnationale Generäle versuchen, die Macht zu übernehmen und das wird dargestellt als ein Übernahmeversuch der kommunistischen Partei. Daraufhin folgen quasi riesengroße Kommunistenverfolgungswelle und Massaker an allen möglichen Leuten, denen halt vorgeworfen wurde, zur kommunistischen Partei zu gehören. Und auch besonders betroffen waren davon eben die chinesische Minderheit, denen eben dann gleich automatisch gleichgesetzt wurde, eben Kommunisten zu sein. Also zahlenmäßig gibt es Angaben zwischen 100.000 und 1 Million Leute, die da umgebracht wurden. Wenn man sich nur in der Mitte hält, dann ist das schon eine ganze Menge.
Da gab es dann auch einen Putsch von rechts mit Suharto, oder?
Ja, also das ist dann quasi, dass das Militär da einschreitet und sagt so, nur wir können die Sicherheit und die nationale Einheit gewährleisten und das Militär schlägt dann eben die Kommunisten zurück. Und die Frage ist aber bis heute, ob das eben wirklich die kommunistische Partei geplant hat. Es war auf jeden Fall auch so, dass es da internationale Verstrickungen gegeben hat und der CIA zum Beispiel da auch beteiligt war oder auch britische Geheimdienste, eben weil das dann im Kontext vom Kalten Krieg ein Interesse daran gab, die kommunistische Bewegung zu diskreditieren und antikommunistische Kräfte damit zu stärken.
So eine, sagen wir jetzt mal, 500.000 Opfer von diesen antikommunistischen Verfolgungen. Das ist ja schon eine ganze Menge. Wie wurde das denn gemacht? Gab es da auch irgendwelche Lager oder wurden die Leute auf der Straße erschossen oder teils so, teils so?
Also es wurde sehr viel, so wie ich das mitgekriegt habe, also es wird heute sehr wenig darüber geredet, aber wurde sehr viel einfach direkt auch in Wohnhäuser eingedrungen oder auf dem Land eben auf dem Grundstück Leute erschossen. Es war sehr, sehr blutig, direkt anzusehen für alle in der Nachbarschaft. Und es hatte wohl auch so eine Dynamik, dass dann so Nachbarn sich halt gegenseitig teilweise halt denunziert haben. Und man konnte eben auch Feinde loswerden, indem man einfach die als Kommunisten stigmatisiert hat. Und da war, also das lief dann natürlich nicht nur über offizielle irgendwie Militärgewalt, sondern da haben eben auch so Milizen und paramilitärische Gruppen eine große Rolle gespielt und da waren dann zum Beispiel auch islamische Jugendorganisationen schon dran beteiligt.
Und danach kam dann halt die Diktatur von Suharto und die dauerte über 30 Jahre und in der Zeit war politisches Leben wahrscheinlich so annähernd gar nicht möglich.
Ja, also was mir da so als, um sich einen Eindruck davon zu machen, das war dann quasi so eine Einheitspartei, die Golkar hieß und es gab noch so zwei formale Sammelparteien, eine demokratische und eine islamische Partei. Aber bei den Wahlen, da stand eigentlich nichts zur Wahl. Und dann war das Parlament nicht mal, also es hatte so einen demokratischen Deckmantel, aber es waren dann eben auch ein sehr hoher Anteil an Militär im Parlament vertreten. Es lautete quasi die Devise, dass das Militär mitregieren muss, um den Staat zu zu schützen und um immer wieder diese Einheit dieses neuen indonesischen Staates voranzubringen. Zum Beispiel gab es eben auch keinerlei Gewerkschaften oder sowas, weil das galt als, also es konnte nicht sein, dass irgendeine Gruppe andere Interessen hat als die des Staates und der Regierung. Es wurde so als Einheit gesehen. Was der Staat macht, ist automatisch gut für alle Leute und wenn die Leute selber meinen, es sei nicht gut für sie, dann gefährden sie die Sicherheit und die Einheit des Staates. Und damit wurde ganz viel, also eigentlich jegliche Form von Kritik, verunmöglicht.
Außenpolitisch hat sich das Regime dann so an die USA angelehnt, oder?
Ja, soweit ich weiß, ist da sehr viel dann auch mit eben so Krediten gelaufen. Das ist gut unterstützt worden, auch von der Bundesregierung. Also da gab es auch irgendwelche Deals mit DDR-Kriegsschiffen.
Aber irgendwann in den 90ern gab es dann halt doch irgendwie eine Demokratiebewegung, Studentinnenbewegung, wie auch immer, die dann am Ende gar Suharto gestürzt hat. Wie fing das dann an?
Aber es gab schon auch immer wieder mal so Protestwellen. Und 97, 98 ist das alles ein bisschen größer geworden. Es hatte auch viel mit der Asienkrise zu tun, eben Wirtschaftskrise, wo eben plötzlich alles erheblich teurer geworden ist und die Lebensqualität der Leute rapide abwärts gegangen ist. Das hat an sich schon mal große Unruhe gemacht. Da gab es auch dann große Ausschreitungen wieder gegen die chinesische Minderheit, die eben so viel so kleinen Warengeschäfte machen und denen dann quasi vorgeworfen wurde, mit ihrem Geiz schuld dran zu sein an dieser Krise. Das war das eine, was sehr viel Unruhe gemacht hat und das andere war eben, dass so eine Unzufriedenheit mit der Regierung und dann auch gleich mit, also nicht nur mit den ökonomischen Aspekten, sondern eben auch mit der politischen Situation da war. Da wird immer wieder hervorgehoben, dass quasi die Studenten da besonders wichtige, also quasi so die Grundmasse von dem Protest waren. Die hatten dann Forderungen nach Demokratisierung, Korruption, Bekämpfung der Korruption, was eigentlich bis heute auch ein riesen Thema ist. Dann Demokratisierung natürlich auch. Dann war es halt klar gegen die Person Suharto gerichtet. Also der hatte über diese seit quasi 67, 65 und dann 67 irgendwie da so, hatte er so einen Staat um sich herum erbaut. Deswegen war der Protest sehr stark auf die Person Suharto gerichtet und gegen das Militär ganz stark gerichtet. Dann war ein Thema Menschenrechtsverletzungen. Eben wenn Proteste in der Geschichte wieder niedergeschlagen wurden, die Aufklärung von 65 und den Massakern damals, die Rehabilitierung von den vielen, vielen politischen Gefangenen, die es eben seit 65 gegeben hatte. Und auch so Themen wie Osttimor und Papua und Aceh, also was so Regionen in Indonesien sind, die Unabhängigkeit für sich fordern, beziehungsweise Osttimor ist ja erst in den 70er Jahren besetzt worden von Indonesien.
Na, das klingt für mich erstmal ein bisschen zweischneidig. Also auf der einen Seite werden die Chinesen irgendwie mit Pogromen belästigt oder umgebracht oder wie auch immer, auf der anderen Seite aber auch progressive Forderungen. Waren das dann dieselben Leute, die halt gegen den Staat gekämpft haben und gegen die chinesische Minderheit oder waren es verschiedene Strömungen?
Na, das hat sich, was dann so Straßenproteste und gewaltförmige Proteste anbelangt, vielleicht teilweise gemischt, aber eigentlich, also deswegen werden ja auch immer die Studenten so hervorgehoben, weil die halt eher so diese politischen, wie du meinst, progressiveren Forderungen hatten. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Ja, man kann es wahrscheinlich so grob trennen, aber natürlich gab es auch Anteile der Bevölkerung und Anfänge von Arbeiterbewegung und einfach irgendwie anderer Bevölkerung, die sich dem progressiven Protest angeschlossen haben.
Kannst du noch kurz was zu den Befreiungsbestrebungen von Aceh und Osttimor erzählen?
Osttimor war ja irgendwie portugiesische Kolonie. Portugal hat sich da erst, ich glaube, 75 oder kurz davor auf jeden Fall zurückgezogen. Da Osttimor, der Westteil von Timor, der gehörte schon immer zu Indonesien, also seit der Unabhängigkeit. Dann ist da Indonesien einfach eingerückt in den Ostteil. Man hat das seit 75 besetzt gehalten. Und diese Besetzung hat gleich sehr blutig angefangen, mit irgendwie 10% der Bevölkerung ist ermordet worden.
Warum?
Also da gab es Widerstandsorganisationen, Fremdlin, glaube ich, heißen die, die eben auch eher kommunistisch oder sozialistisch orientiert waren. Also Osttimor, das hat sich ja dann auch in dem Unabhängigkeitskampf nochmal 99 und davor gezeigt, dass sie einfach eine sehr starke Unabhängigkeits-, auch eine militante Unabhängigkeitsbewegung haben. Und in Papua gibt es eben auch die GAM, Gerakan Aceh Merdeka, das ist eben auch eine militante Unabhängigkeitsbewegung, wo es bei Aceh ganz viel um Religion geht, also dass sie eine sehr stark islamisch geprägte Region sind und das noch stärker in den Vordergrund gerückt haben wollen, als das im Gesamtstaat Indonesien der Fall ist.
Und das war es auch schon wieder von der halben Stunde ZIP FM. Zusammengestellt wurde die Sendung von Radio Dreieckland aus Freiburg. Wer mehr von oder über ZIP FM erfahren will, schaue im Internet unter www.zip-fm.net. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.